ARD.
Die erste Frage ist immer, gibt es hier noch Juden? Seit Jahrzehnten gibt es hier noch Juden. Und diese Frage schon alleine, das stellen nicht nur die älteren Touristen oder Besucher, sondern das stellen auch immer die Schüler. Die zeigt mir einfach, wie wichtig es aber trotzdem ist, diesen Ort hier als Bildungsanlass zu haben. Weil die Antwort ist natürlich immer nein. Seit 42 gibt es hier keine ansässigen Juden mehr und die sind auch später nie wieder zurückgekommen.
Das sagt Raimund Schneider. Er ist Vorsitzender des Vereins Land und Leute. Der Verein betreibt in Röbel den sogenannten Engelschen Hof. Ein ganz besonderer Gebäudekomplex, zu dem auch die alte Röbeler Synagoge gehört. Wir tauchen heute ganz tief ein in die Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Even. Ihr könnt uns hören über die App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Der Engelsche Hof in Röbel ist eine Bildungs- und Begegnungsstätte, wir haben es gerade schon gehört, benannt nach der jüdischen Familie Engel. Sie lebte über Generationen in der Kleinstadt an der Müritz. Auch von der Familie Engel wurden Menschen in der NS-Zeit ermordet. In diesen Tagen feiert der Engelsche Hof seinen 20. Geburtstag. Anlass für uns, mal genauer hinzuschauen und Fragen zu stellen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir vor einigen Wochen eine Umfrage gestartet haben, um mehr über euch zu erfahren, wer ihr seid und welche Themen ihr hier gerne mal hören würdet. Die Umfrage war nicht repräsentativ, aber trotzdem interessant. Und ein Punkt, der recht häufig genannt wurde, war, macht bitte mehr Geschichtsthemen. Das haben wir natürlich sofort umgesetzt. Wir gehen aber nicht nur zurück in die Geschichte, sondern schauen auch in die Gegenwart und auch in die Zukunft. Und das mache ich mit meinem Kollegen Heiko Kreft aus dem Haff-Müritz-Studio in Neubrandenburg. Hallo Heiko.
Hallo Annette.
Du nennst dich ja immer, wie sagst du immer, der Geschichtsonkel bist du immer, ne?
Ein bisschen. Mir eilt ein Ruf voraus.
Ja, das ist schön. Also,
Oder hinterher.
Was erzählt uns die Röbeler Synagoge von der jüdischen Geschichte Mecklenburgs? Es ist super spannend, wie ich finde. Heiko hat schon ein paar Sachen angedeutet im Vorgespräch. Freue mich auf die Folge. Mhm. Röbel mit der Geschichte steht auch ja ein bisschen exemplarisch für andere Orte in Mecklenburg-Vorpommern, in denen Synagogen standen. Und was ist der Zusammenhang zu den aktuellen Kriegen und Konflikten im Moment, zum Beispiel im Nahen Osten? Jüdisches Erbe in MV, Geschichten erzählen für die Zukunft. Das ist heute unser Thema. Heiko, vielleicht erstmal grundsätzlich das Gebäude. Das ist ja im Grunde genommen so ein klassischer Fachwerkbau mit Backsteinen, wie er hier im Land ja oft zu sehen ist, mit wunderschön gepflastertem Hinterhof, muss ich sagen. Was ist denn das Besondere jetzt an der Röbeler Synagoge?
Na, dass sie schon wieder so eindrucksvoll aussieht, ne? Oder wieder so eindrucksvoll aussieht. Allerdings ist diese Synagoge ja heute eigentlich nur die Hülle der alten, früheren Synagoge. Die sakrale Atmosphäre ist da jetzt nicht mehr so zu spüren. Vielleicht die blaue Decke mit den güldenen Sternen, die bricht so ein bisschen diese nüchtere Atmosphäre in der Synagoge. Was besonders vielleicht an der Synagoge ist, die steht jetzt nicht irgendwo, wie eigentlich manchmal üblich, so irgendwo auf dem Hinterhof, sondern die steht direkt an der Straße. Ist eine Nebenstraße, aber eben direkt an der Straße. Das ist so ein Zeichen, ein historisches Zeichen dafür, dass die Röbeler Juden eine gewisse hohe Emanzipierung innerhalb der Stadtgesellschaft hatten.
Ich habe in der Vorbereitung auf die Folge mal geschaut, wie viele Synagogen es bei uns im Land eigentlich noch gibt. 42 waren es mal oder in 42 Städten sind Synagogen nachgewiesen, so muss ich korrekterweise sagen. 18 dieser Gebäude stehen noch. Sag noch mal bitte was zu den erhaltenen Synagogen in der Müritz-Region.
Also Röbel ist die einzige erhaltene in der Müritz-Region. Mhm. So. Und wenn du von 18 Synagogen sprichst, die sind natürlich teilweise auch gar nicht mehr erkennbar, dass es Synagogen waren. Die werden ganz anders. Genau. Also vielleicht mal andersrum. Also Röbel war nicht die einzige jüdische Gemeinde in der Müritz-Region. Ne? Es gab welche in Waren, in Plau am See, Staffenhagen, Penzlin, Malchow, wenn wir es mal ein bisschen größer ziehen, die Müritz-Region. So. Und von den genannten Orten sind Röbel und Staffenhagen aber die einzigen, die jetzt wirklich noch Synagogenbauten haben, die nicht mehr als solche genutzt werden, weil schlicht keine jüdischen Gemeinden mehr gibt.
Wann wurde die Synagoge in Röbel denn gebaut? Wie alt ist das Gebäude?
Also die ist von 1831, wurde aber nur ungefähr 100 Jahre genutzt. So, denn die jüdische Gemeinde schrumpfte schon ab 1871. Viele Mitglieder zogen damals in größere Städte. Das lag zum einen sicherlich am antisemitischen Klima in solchen kleinen Städten, was weniger in Großstädten war. aber auch natürlich die besseren Karrieremöglichkeiten für Menschen in größeren Städten. Ja. Nicht viel anders als heute.
Nicht viel anders als heute, das stimmt. Warum wurde dieses Gebäude denn nicht in der NS-Zeit zerstört? Viele Synagogen wurden ja niedergebrannt. War das in Röbel da? Du hast es gerade angedeutet, es gab Antisemitismus, aber war der in Röbel abgeschwächter? Oder?
Nee, weil während der NS-Zeit war die Gemeinde schon ganz klein und die Synagoge war schon 1935 verkauft worden. Und 1938 ist dann der Besitzer ein christlicher Fuhrunternehmer. Und in der Reichspogromnacht, während der Reichspogromnacht, hat eben dieses Besitzverhältnis das Gebäude davor bewahrt, zerstört zu werden. Diente als Garage.
Ein Glück dann für das Gebäude, ne? Muss
man ein glücklicher sagen. Umstand, im Prinzip ja, ne? Aber es heißt nicht, dass das Haus irgendwie jetzt danach prächtige Zeiten erlebt hat. Also genau, besonders zu DDR-Zeiten hat sich der Bauzustand wirklich sehr, sehr verschlechtert. Ein ständiger Abschwung. In den 70er Jahren wurde die Synagoge oder die frühere Synagoge zum Denkmal erklärt. Das hat aber nicht verhindert, dass es zu weiterem Verfall gab. In den 80er Jahren war das Fachwerk dann so stark beschädigt, dass eine weitere Nutzung untersagt wurde. Also bis dahin standen da in der früheren Synagoge halt LKWs und Omnibusse.
In der DDR war ja jüdisches Leben jetzt nicht so wahnsinnig präsent. Wurde denn zu dieser Zeit an die Geschichte dieses jüdischen Gotteshauses irgendwie erinnert?
Ja, der Umgang mit der Verfolgung der Juden ist ja in der DDR sehr ambivalent. Da gab es verschiedene Phasen. Am Ende der DDR wurde das wieder mehr in den Vordergrund gestellt. Nicht nur der kommunistische Widerstand, sondern auch eben die jüdischen Opfer. 1988 gab es da in Röbel den Vorschlag, an die frühere Synagoge eine Gedenktafel anzubringen für die ermordeten Röbler. Da wurde dann aber darauf verzichtet, weil der Zustand vor diesem Haus eben so miserabel war. Das wäre wohl echt peinlich gewesen, so eine Gedenktafel an einem Haus, was vielleicht nur noch durch diese Gedenktafel zusammengehalten wird. Genau.
Und du hast gerade beschrieben, wie dieses Haus aussieht. Wie kam es dazu, zu dieser, weiß ich nicht, Wiederauferstehung?
Wiederauferstehung ist ein gutes Wort. Es ist so ein menschgemachtes Wunder, würde ich mal sagen. Also Schuld in Anführungsstrichen ist der Röbler Maler und Grafiker Werner Schinko. Der hat sich kurz vor und auch nach der Wende eben total dafür eingesetzt, dass die Stadt dieses Baudenkmal nicht vergisst. Er hat sich dafür eingesetzt, dass es eine Restaurierung gibt. Und da war er sehr umtriebig, hat unter anderem den Verein Land und Leute kontaktiert, den damaligen Vereinschef Robert Kreibig. Und das war quasi Rettung im letzten Moment. Das hat mir Robert Kreibig gesagt.
Weil die Restitution zwar abgewickelt war, aber dann wollte niemand etwas mit dieser Ruine zu tun haben. Die Stadt wollte es abreißen. Die Denkmalpflege hatte sich da sehr stark gemacht, dass das nicht passiert. Das war aber ein Zustand über Jahre und das Gebäude war am Ende gesperrt.
Restitution, Heiko, vielleicht hat das nicht jeder auf dem Schirm, was das heißt, sag nochmal.
Rückgabe, ne? Das ist nach der Wende, sind solche offenen Vermögensfragen restituiert worden. Okay. Heißt nicht, dass die Leute das Haus dann auch bekommen haben, in diesem Fall jüdische Gemeinde oder die Nachfahren von dem Fuhrunternehmer, einfach Rückgabe, die Klärung der rechtlichen Verhältnisse. Und nachdem die geklärt waren, hat der Verein 1999 eben die Synagoge von der Bundesvermögensverwaltung gekauft, der das dann gehörte, dann ein Sanierungskonzept für das historische Gebäude entwickelt und einen Neubau und dann einfach mal losgelegt.
Wir haben gerade schon gesagt, dass das Haus also kurz vorm Zusammenbruch war und jetzt steht es wieder wunderschön saniert da. Was hat den Verein denn angetrieben, dieses Projekt anzugehen? Weil das ist ja also.
Da musst du schon Mut haben.
Ja.
Und nicht nur Mut, sondern ein klein bisschen Übermut, hat mir Robert Kreibig gesagt, mit einem leichten Lachen. Ja. Aber mein Eindruck war, also hätte er vorher gewusst, wie kompliziert das ist, hätte er es trotzdem gemacht. Denn Robert Kreibig und seine Vereinsfreunde, die hatten von Anbeginn eigentlich auch eine Mission.
Na, die Grundidee ist natürlich, so einen historischen Ort zu erhalten und hier nicht nur eine Gedenkplatte irgendwie dran zu machen, sondern dass es irgendwie mit Leben gefüllt wird und die Leute dann auch fragen, was hat hier stattgefunden, wie lief das hier damals ab, wo sind die Leute rein und rausgegangen und was macht man in einer Synagoge?
Wie war das mit der Finanzierung? Wie haben die das bezahlt? Ich meine, das ist ein kleiner Verein.
Kleiner Verein, gab natürlich öffentliche Fördermittel, Bundesprogramme, Landesprogramme, aber eigentlich war das auch wieder ein kleines, dieses Wunder, menschgemachte Wunder hatte halt den glücklichen historischen Umstand, dass das in der Phase passierte, wo sowas möglich war. Also heute wäre sowas sicherlich nicht möglich, liegt natürlich auch daran, dass so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für arbeitslose Bauleute zum Beispiel, das konnte genutzt werden, sodass also 2003 nach ungefähr 4 Jahren die Synagoge fertiggestellt war. 2005, das ist das, was wir feiern, was wir jetzt auch in diesem Podcast irgendwie zum Anlass genommen haben, die Jugendbildungsstätte. Die wird 2005 eröffnet. Zwischendurch ging noch eine Baufirma pleite mit einem Mang und irgendwie, naja, es war alles nicht ganz so einfach. Aber 2005 konnte dann die Ausstellung zur jüdischen Geschichte in Mecklenburg in der Synagoge eröffnet werden, beziehungsweise im Englischen Hof eröffnet werden. Und das ist das Jubiläum, was jetzt gefeiert wird.
Genau, deswegen haben wir auch gesagt, wir schauen mal genauer auf die jüdische Geschichte in Mecklenburg-Vorpommern. Was kann man denn in dieser Ausstellung sehen?
Also auf relativ kleinem Raum wird da sehr, sehr viel vom jüdischen Kulturerbe Mecklenburgs erzählt und zwar nicht nur vom Schrecken des Nationalsozialismus, das ist ja immer so die Schablone, die da vor uns steht, sondern die mecklenburgische Geschichte hat ja durchaus ein großes Auf und Ab in Sachen Judenemanzipation oder Judenverfolgung. Da gibt es ein sehr, sehr frühes, sehr einschneidendes Ereignis und Vorsicht, jetzt steigen wir wirklich ganz tief in den Keller der Geschichte und zwar bis hinab ins Jahr 1492.
Das ist, verbinde ich mit Kolumbus. Ich vermute, der hat aber nichts damit zu tun.
Also 1492 in der Tat, Kolumbus.
Ja.
Und in dem Jahr findet in Mecklenburg der sogenannte Sternberger Hostienfrevel statt.
Noch nie gehört.
Ja, da sollen angeblich Juden in Sternberg in der Kirche eine Hostie geschändet haben. Und das ist quasi in dieser Erzählung so, dass sie mit Messern auf die Hostie eingestochen haben, bis aus dieser Hostie Blut spritzte. Und in der christlichen Vorstellung ist das Blut Jesu Christi. Mhm. Und das ist auch der Ansporn quasi der Juden angeblich gewesen, Jesus nochmal zu töten. Das ist ja dieser typische christliche Antisemitismus. Ne? Und diese Legende war im Mittelalter wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Eine antisemitische, aber auch eine antijüdische Legende. Das sind durchaus unterschiedliche Geschichten. Aber für die mecklenburgischen Juden hatte das halt diese Lügenstory wirklich furchtbare Konsequenzen. Ne? Die wurden alle nach Sternberg getrieben. Die wurden peinlich befragt. Euphemismus für gefoltert, denen wurden falsche Geständnisse abgepresst und dann wurde ihnen in Sternberg der Prozess gemacht.
Und? Lass mich raten.
Unter Folter gestanden, die angeblichen Redelsführer, die wurden dann auf dem Hügel vor Sternberg lebendig verbrannt. Ich war da schon mal oben auch auf dem Hügel drauf. Interessanterweise ist daneben auch noch ein jüdischer Friedhof heute. Hat jetzt mit der Verbrennung nichts zu tun, aber das ist der unheimliche Ort quasi in Sternberg. Und alle anderen Juden wurden aus Mecklenburg verbannt zu der Zeit. Und das hat sich eben auch sehr, sehr lange in der mecklenburgischen Landesgeschichte ausgewirkt. Über Jahrhunderte gab es dann keine Juden und Jüdinnen in Mecklenburg. Zunächst, weil eben gleichzeitig ein Einreiseverbot mit der Vertreibung ausgesprochen wurde. Später haben dann jüdische Menschen von sich aus Mecklenburg gemieden. Und erst so im Laufe des 18. Jahrhunderts gibt es dann wieder vereinzelte jüdische Familien, die dann so als sogenannte Schutzjuden der Herzöge hier ins Land kommen.
Die waren dann geduldet, ne? So ein bisschen, ne? Oder?
Die waren geduldet, die haben dann, was weiß ich, sowas, waren Lotterieeinnehmer für den Herzog, mussten aber sehr, sehr hohe Steuern zahlen, um unter dem Schutz des Herzogs zu stehen.
Okay, jetzt machen wir einen krassen Sprung jetzt vom Mittelalter wieder zurück nach Röbel in die Neuzeit, ins Heute. Gibt's denn in Röbel, Heiko, ein Stück in dieser Ausstellung, was dich besonders beeindruckt hat? Vielleicht was Positives mal?
Darf ich auch zwei nennen?
Ja.
Das ist gut. Dann mache ich ein positives und ein trauriges. Okay. Also fangen wir mal auf besonderen Wunsch einer Host mit dem Positiven an. Also das ist auch wirklich ein sehr, sehr schönes Objekt vom Angucken jedenfalls. Das ist so eine große Huldigungstafel der mecklenburgischen Juden an den mecklenburgischen Herzog. Stammt so aus dem 19. Jahrhundert. Und was ich daran so super finde, ist, also die ist natürlich sehr beeindruckend, die Tafel. Also so zweimal meine Körpergröße vielleicht. Jetzt wirst du mal wissen, wie groß ich bin, ne? Also,
3,50, so
weit. 3,50, ja? 3,60.
3,60, okay.
Genau, also die stammt aus dem 19. Jahrhundert. Und was ich daran super finde, ist das, wofür sie steht. Denn sie zeigt nämlich diese kurze Phase der Judenemanzipation in Mecklenburg. Also das ist eine Folge der Französischen Revolution. Menschenrechte werden plötzlich ein Thema, universelle Menschenrechte werden Thema. Mhm. Aber auch die Demokratiebewegung im Vormärz und so weiter, wo wir nicht völlig, auch wenn Geschichtsthemen offenbar beliebt sind.
Ja, zügel
nicht ganz so weit, ich zügel mich, aber ich könnte natürlich hier vor Freude in die Luft springen. Nein, also damals bekamen Juden in Mecklenburg eben für eine gewisse Zeit gleiche Rechte wie die Nachbarn oder zunehmend gleiche Rechte wie die Nachbarn. Diese Phase war nicht lang, aber die war wichtig und die zeigt eben, dass aus dieser Spirale von Hass und Gewalt auch ein Ausstieg möglich ist.
Damit ist es das perfekte Stichwort für das traurige Beispiel. Ja, ich ahne, in welche Richtung es geht.
Ja, das ist natürlich ein Objekt, was mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Und es ist ein Koffer, der gehörte dem Rübler Juden Heinz Wunderlich. Der hatte sich den Ende der 30er Jahre gekauft, weil er nach Amerika auswandern wollte, beziehungsweise genauer gesagt auswandern musste, um überleben zu können. Doch diese Ausreise hat nie stattgefunden. Heinz Wunderlich, der Jude war, wurde später in ein KZ verschleppt und auch ermordet. Und diesen Koffer, das ist wirklich ein großer Schrankkoffer, der dort in der früheren Synagoge in Rübel steht, die hat das Museum von einem Freund von Heinz Wunderlich bekommen, der Rostocker Dieter Renner. Der hat diesen Koffer mehr als 60 Jahre bei sich aufbewahrt und bei der Übergabe ans Museum hat er damals das gesagt.
1942 ist er deportiert worden. Da hat er mich gefragt, ob ich den Koffer haben will. Es ist immer ein komisches Gefühl, wenn ich daran denke, dass Heinz der gehört hat. Und habe ich immer so innerlich so ein komisches Gefühl noch. Aber was hilft's? Ich kann es da nicht ändern.
Ja, und dieser Koffer, der da in dieser Ausstellung steht, erzählt viel, also zumindest ich sehe da in diesem Koffer viel, ne? Also es ist, der erzählt von zerstörtem Leben, diesem ganzen Hass, der Gewalt, dem Verbrechen, aber auch eben von nicht erfüllten Hoffnungen der Ausreise zum Beispiel, ne? Und genau das leistet auch diese gesamte Ausstellung in Rübel, dass sie einerseits eben von diesen furchtbaren Episoden erzählt, aber auch von glücklichen Episoden, in denen zum Beispiel auch so Modelle zu sehen sind von verschiedenen imposanten Synagogen der Müritzregion.
Jetzt kommt ein krasser Sprung wieder. Ich sage das dazu, weil das jetzt natürlich...
Das ist bei dem Thema.
Ja, lässt sich nicht vermeiden. 20 Jahre englischer Hof. Ne? Du hast gerade gesagt, dass diese traurige Seite der jüdischen Geschichte auch da ist. Und jetzt ist es ja irgendwie was Positives, was da entsteht. Du hast den Verein schon angesprochen, Land und Leute, die wahnsinnig viel auf die Beine stellen. Sag mal, wer macht das? Was sind das für Leute?
Also die Leute bei Land und Leute, das sind Leute, die kommen aus der Region, aber auch teilweise ein bisschen von weiter her. Mhm. Der Verein wurde Mitte der 90er gegründet. Der Anspruch war am Anfang so, komm, wir bringen kulturelles Leben aufs Land, ne, und fördern das. Also Konzerte, Theater, Kino, mhm, Lesungen. Aber die große Stärke von dem Verein, das hat sich in den Jahren so entwickelt, ist eben kulturelle und historische Bildungsarbeit. Der Verein ist jetzt manchmal... Leute, die von außen rauf gucken, sagen so, das ist ja nur ein Verein von irgendwie Exil-Berlinern. Stimmt aber nicht. Sind eben auch Leute direkt aus Rübel und aus den angrenzenden Dörfern und kleineren Orten. Das hat mir zumindest der jetzige Vorsitzende Raimund Schneider erzählt, der übrigens auch aus Berlin stammt ursprünglich.
Okay, gut. Wir verzeihen es ihm. Begegnungs- und Bildungsstätte, das ist jetzt der englische Hof. Was genau darf ich mir denn drunter vorstellen?
Also, das ist einmal die Synagoge, aber der englische Hof ist eben mehr. Ne? Der besteht aus mehreren sanierten Fachwerkgebäuden und da gibt es noch einen modernen Anbau im Innenhof. Da ist dann Platz für Seminare, für die Veranstaltung, Ausstellungen, für eine sehr gut sortierte Bibliothek. Das ist ein offener Hof, ne? Also da das Tor ist auf, du kannst die Synagoge besuchen. Im Sommer ist da wirklich quasi Open House. Und die meisten, die da hinkommen auf den englischen Hof, das sind eben kulturell Interessierte, oft Urlauber, die dann mit ihrem Fahrrad da auf den Hof kommen. Manche haben vorher schon von der Synagoge gelesen, kommen dann extra vorbei, um sich das anzugucken. Und gerade so Leute, die eben nicht nur aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, sind zunehmend wichtige Gäste im englischen Hof. Also Bildungsurlauber aus ganz Deutschland und Europa. Und Raimund Schneider sieht darin auch so ein bisschen die Zukunft vom englischen Hof. Also Erwachsene, die sich für Geschichte und Kultur interessieren. Das ist aber auch ein bisschen eine Abkehr der Gründungsidee von vor 20 Jahren, sagt er mir.
Die ursprüngliche Idee war ja, Schulen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, Schulklassen, deswegen haben wir 30 Betten, kommen hierher und machen mit ihrer Klasse hier in dem Baudenkmal und in der Ausstellung Lernen am anderen Ort, Lernen an so einem Baudenkmal. Und das hat sich nie verwirklicht. Das heißt, es wäre Quatsch, jetzt 20 Jahre später zu behaupten, naja, jetzt müsste es aber mal langsam so weit werden.
Hör ich da Selbstkritik raus oder Resignation? Ist jetzt anders geworden?
Jein, ne? Also das Konzept ging seiner Ansicht nach eben nicht auf, weil Schüler aus MV eben lieber in weiter wegfahren, ne? Also die kennen die Region und so größere Städte wie Berlin, Hamburg oder München oder auch mal ins Ausland reisen, das ist natürlich viel attraktiver als jetzt zum englischen Hof nach Rübel, ne? Mit den Schulen vor Ort gibt's natürlich eine sehr intensive Zusammenarbeit in Projekten, ne? Aber zu sagen, ey, nach 20 Jahren, wir sehen, es funktioniert nicht so, wie wir es ursprünglich gedacht haben, ist ja total gut eigentlich zu sagen. Ne? Ja. Wir müssen uns neu aufstellen. Mhm. Und das passiert eben auch. Ne? Also die historische Bildungsarbeit verändert sich mit der Zeit. Das waren bisher auch immer so zwei ganz, ganz wichtige Standbeine. Das ist die historische Bildungsarbeit aufgrund von Zeitzeugengesprächen und der internationale Jugendaustausch. Aber die sind, neben denen, dass die Mecklenburger und Vorpommerschen Jugendlichen vielleicht doch woanders hin wollen, die beiden Elemente, die auch in der Zeit jetzt natürlich total schwierig umzusetzen sind.
Bei den Zeitzeugen ist natürlich das natürliche Problem, dass sie älter werden, 80 Jahre nach Kriegsende und einfach sterben. Es gibt einfach weniger Zeitzeugen.
Ja, und das macht es eben so schwierig, dass Heranwachsende aus erster Hand so Erlebnisse zu hören bekommen. Ne? Das ist ein herber Verlust. Ich habe das mehrfach selbst miterleben dürfen. Nicht in Röbel, aber an anderen Orten, zum Beispiel Batsheva Dagan, eine Überlebende, die auch unter anderem in Malchow im Außenlager des KZs Ravensbrück saß. Und wenn Batsheva Dagan, die ist im vergangenen Jahr gestorben, wenn die in so Schulklassen ihren Ärmel hochgekrempelt hat und du hast die eintätowierte KZ-Nummer gesehen, da wurde es wirklich plötzlich ruhig im Klassenraum, war vorher jetzt auch kein Halligalli, aber eine alte Frau mit einer Nummer auf der Hand, das macht total was, ne? Und das verliert, wenn wir keine Zeitzeugen mehr haben, ne? Da versucht man jetzt natürlich irgendwie so mit noch lebenden, überlebenden KI-Projekte zu machen, aber diese Intensität, dieses Pullover hochkrempeln, diese Intensität ist dann natürlich nicht mehr da.
Ich meine, diese KI-Geschichten, die du angedeutet hast, ist ja besser als nichts, ne?
Ja.
Aber es ist natürlich nicht, kann es nicht ersetzen, das persönliche Gespräch.
Sicherlich, sicherlich. Und das ist natürlich auch jetzt keine Entwicklung, die jetzt so plötzlich kommt, sondern das ist schon länger absehbar. Also in Röbel zum Beispiel gab es 2002 die letzten Zeitzeugengespräche mit Menschen, die Röbler Juden noch selber kannten. Also ja. Nicht die Juden selber natürlich nicht oder die jüdischen Mitbürger natürlich nicht, aber Leute, die sie noch kannten. Und Raimund Schneider hat im Gespräch einen ziemlich interessanten Vergleich gemacht. Er sagte zu mir so, also die Geschichte der Juden der Müritz-Region, ne, die ist für die meisten heute so fern wie die Geschichte der römischen oder frühneuzeitlichen Töpferei.
Wahnsinnig weit weg halt einfach, ne?
Ja.
Ja, umso wichtiger ist es, dass man das noch nutzt, ne? Solange es geht. Heiko, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es in Röbel ja jetzt Gelegenheit gibt, mit einer Zeitzeugin zu sprechen.
Genau, bei diesen.
Oder gab, muss ich
gab,
sagen.
Ne? Bei diesen Feierlichkeiten zum 20-Jahre-Jubiläum kam Margalit Schachram vorbei. Die steht schon seit vielen Jahren im Kontakt mit dem Verein, war auch schon vorher mal in Röbel. Und sie ist aus Israel, genauer gesagt aus Tel Aviv, angereist. Ursprünglich ist Margalit Schachram Niederländerin, wurde 1943 in Haarlem in eine jüdische Familie geboren. Und weil die Deutschen damals die Niederlande ja besetzt hatten und auch dort jüdische Bürgerinnen und Bürger verfolgt wurden, waren ihre ersten Lebensjahre sehr dramatisch. Und dabei hat sie in Röbel gesprochen. Also die Hebamme, die sie zur Welt gebracht hat, die hat sie an Kindestadt angenommen, ne? Vorher und auch als eigenes Kind ausgegeben. Vorher ist sie da wochenlang mit einem Kissen unterm Bauch rumgelaufen, damit die Leute dachten, sie sei schwanger. Und diese vorgetäuschte Schwangerschaft half dann eben, dass sie Margalit Schachram annehmen konnte. So hat sie sehr, sehr wahrscheinlich das Leben dieses kleinen Mädchens damals gerettet.
Und was ist aus den leiblichen Eltern geworden?
Na, die hatten auch Glück und überlebten die Shoah, indem sie immer wieder Leute fanden, die sie aufnahmen. Also sie haben mehr als 10 Verstecke in der Zeit gehabt. Wirklich eine furchtbare Zeit. Und Margalit Schachram sagte in Röbel, also, dass sie 2 Mütter hatte in ihrem Leben, ne? Ihre leibliche Mutter, ihre jüdische Mutter und dann aber die Pflegemutter, die eine christliche Frau war und auch von Yad Vashem geehrt wurde. Und das Verhältnis zu beiden Müttern von ihr ist immer herzlich geblieben. Mit 18 Jahren, also Anfang der 60er Jahre, ist sie dann nach Israel gegangen und hat sich dort dann auch immer wieder für internationale Versöhnung und Friedensarbeit eingesetzt.
Wir zeichnen diese Folge am 3. September 2025 auf, das muss ich dazu sagen. Und wenn wir jetzt mal auf die derzeitige Lage in Israel, in Gaza und im Westjordanland schauen, dann erscheint mir diese Friedensarbeit und diese Versöhnungsarbeit, die du gerade genannt hast, ja dringendst notwendig.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich habe Margalit Schachram natürlich auch auf diese schlimme humanitäre Situation und den Krieg in Gaza angesprochen und da hat sie schon sehr deutlich gemacht, dass sie die Politik der Regierung Netanyahu also nicht unterstützt. Das steht ja auch irgendwie komplett konträr zu dem, was sie so in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hat, ne? Nämlich diesen Austausch von Jugendlichen aus Deutschland und Europa zu organisieren. Nicht nur, um immer Geschichte voranzutragen, sondern eben zu erinnern und zu versöhnen, ne? Und sich gegenseitig kennenlernen, einander verstehen lernen, sich ineinander hineinversetzen können, ne? So, das sind so Eigenschaften, die universell sein sollten, glaube ich, ne? Und mit dem Jugendaustausch zwischen Israel und Deutschland hat das ja ziemlich gut geklappt, sagte mir Margalit Schacham.
Es ist wichtig, einander kennenzulernen, um Frieden zu haben, um einander kennen. Ich verstehe, dass Leute, die vor 20 Jahren angefangen haben, noch immer Kontakte haben. 40% von den Leuten, die wie Schüler, haben angefangen mit Austauschprogrammen, noch immer, wenn sie älter sind, Kontakte haben. Und wenn man Kontakt hat, dann kann man miteinander leben.
Das stimmt. Mhm. Der Verein Land und Leute, der hat sich ja auch mit diesem Gedanken im Kopf in den vergangenen 20 Jahren wirklich sehr stark für den Jugendaustausch engagiert. Das hast du mir erzählt, wir haben es auch schon gehört. Wie sieht denn da jetzt angesichts der derzeitigen Weltlage, wie sieht es damit aus? Funktioniert das überhaupt?
Nicht so richtig. Also Land und Leute, beziehungsweise der englische Hof, die haben tatsächlich sehr, sehr viele Jugendaustausche mit Israel, Russland und Polen organisiert. Das waren, so muss man es leider sagen, vor allem Zeitzeugen und ökologische Bildungsprojekte. Aber wegen der aktuellen Situation sind mit Israel quasi keine realen, echten Austausche mehr möglich. Ne? Und auch wegen des Ukraine-Kriegs mit Russland nicht. Was noch möglich sind eigentlich Projekte in und mit Polen, insbesondere in der Grenzregion Swinemünde, Stettin. Da haben Jugendliche zum Beispiel, also gemeinsam aus Israel, Polen und Deutschland, zum Beispiel die jüdische Geschichte von Swinemünde erforscht, ne? Spuren von jüdischen Familien dort aufgetan, erforscht, dokumentiert. Das war vor ein paar Jahren, da habe ich sogar fürs Nordmagazin und auch fürs Kulturjournal von NDR1 Radio MV berichtet. Es war super spannend, ne? Die sind da so als Geschichtsdetektive durch die Stadt gegangen, Deutsche, Polen, Israelis, und die haben eben nicht nur die Geschichte dort gelernt, sondern sie haben auch gelernt, miteinander umzugehen, auch mit Differenzen klarzukommen.
Der Austausch mit israelischen Jugendlichen, du hast es gerade angesprochen, das ist ja im Moment nur in eine Richtung möglich wahrscheinlich, ne? Also die israelischen Jugendlichen, die können ja noch nach Röbel kommen, ne?
Genau. Im Herbst werden auch junge Israelis in Röbel erwartet. Da sollen auch Teilnehmer vom Nova-Festival kommen. Das ist ja das Festival, wo am 7. Oktober 23 die Hamas diesen furchtbaren Terrorüberfall verübt hat. Und der Plan ist, dass die Überlebenden des Nova-Festivals in und um Röbel eben auch von ihren Erlebnissen berichten, ne? Was aber, du hast es gesagt, nicht mehr möglich ist, vor allem auch durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, das sind eben Besuche von deutschen Jugendgruppen in Israel. Die Sicherheitslage ist da viel zu angespannt. Für Raimund Schneider, der ja der Vorsitzende von Land und Leute ist, ist die Situation absolut unbefriedigend, ne? Also er ist in den 20 Jahren, in denen er da im Verein dabei ist, war 7-mal mit Jugendgruppen aus MV vor Ort. Mhm.
Es ist deswegen frustrierend, weil früher musste man im Grunde genommen in der Klasse nur ankündigen, hört mal zu, es gibt hier die Möglichkeit nach Israel, israelische Jugendliche zu treffen, in Israel rumzureisen. Da sind die Hände natürlich nach oben gegangen. Es war ein exotisches Reiseziel, das war irgendwie interessant, faszinierend. Nicht nach Israel reisen zu können, ist super frustrierend und finde ich schade. Ja, ich hoffe auf bessere Zeiten. Auch dieser Krieg wird irgendwann vorbei sein. Und dann wird es vielleicht weitergehen.
Also ich hätte auch sofort meinen Finger gehoben, muss ich sagen, als Jugendliche. Heute noch.
Ja, ich war schon mal in Israel, in Tel Aviv und auch in Jerusalem. Und das ist schon ein besonderer Ort. Mhm.
Wie werden diese Austausche oder wurden beides? Wie wurde das finanziert oder wird das finanziert?
Na, da gibt es so multiple Quellen. Es gibt ja leider nicht irgendwie einen großen Geldsack, aus dem dann aus dem Vollen geschöpft werden kann.
Diverse Töpfe.
Genau, diverse Töpfe. Sind diverse Töpfe. Das ist das Land Mecklenburg-Vorpommern, das das unterstützt. Deutsch-israelischer Jugendaustausch wird auch zum Beispiel von Connect, das ist so eine Organisation, die sich für den deutsch-israelischen Schüleraustausch auch stark macht. Auch öffentliche Gelder sind das vor allem. Und da gibt es natürlich auch Stiftungen wie die Stiftung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit. Ne? Aber es gibt diese Töpfe, Aber was ist, diese Töpfe sind in den vergangenen Jahren nicht größer geworden, was ja faktisch bedeutet, angesichts der Inflation, dass es eigentlich weniger drin. Geld ist. Ne? Also das heißt für Land und Leute zum Beispiel ganz konkret, dass die Tagessätze für die betreuten Schülerinnen und Schüler kaum noch ausreichen. Ne? Also wenn du dann ein paar 10 Euro, irgendwie 20 Euro oder was das ist, der Tagessatz, das ist ein Problem. Und zwar ein politisches, sagt Robert Kreibig.
Es sind ja vergleichsweise minimale Beträge, die für internationalen Jugendaustausch ausgegeben werden, wenn ich mal so andere Budgetposten in unserem Land betrachte. Und das ist irgendwo dann am Ende doch eine politische Entscheidung. Träger brauchen auch irgendwo eine Perspektive. Ich will ja nicht sagen, dass man unabhängig von irgendwelchen Abrechnungen ausfinanziert wird, aber dass da irgendwie eine gewisse Planbarkeit drin ist, da sieht die Situation gerade nicht so gut aus.
Das ist ja bei vielen Projekten das Problem, ne?
Ja, und mit Blick auf die Haushalte wird das sehr wahrscheinlich nicht besser. Mhm. Auf der anderen Seite, und da lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster jetzt, muss man sich bei solchen Projekten ja eigentlich, oder bei solchen Finanzierungen oder Nichtfinanzierungen eigentlich immer im Klaren sein, dass das, was dort passiert, etwas ist, was langfristige Wirkung hat, ne? Mhm. Und dass das eigentlich in Röbel, Land und Leute, was die da gemacht haben in den letzten Jahren, das war schon wirklich toll und hoffentlich wird es auch weiterhin toll sein. Also 2010 zum Beispiel haben die ein deutsch-israelisch-arabisches Jugendcamp organisiert, gemeinsam.
Warte mal, deutsch-israelisch-arabisch. Okay, genau. Da sind verschiedene Komponenten drin, ja, die spannend sind.
Ja, genau. Also sagen auch mit Blick auf die Situation heute. Ne?
Ja, ja.
Also israelische Jugendliche, palästinensische Jugendliche, die haben gemeinsam mit den Leuten von Land und Leute die Synagoge in Staffenhagen mit aufgebaut, ne? Also haben da Arbeitseinsätze gefahren. So. Und das Nordmagazin war damals auch vor Ort und hat mit israelischen und palästinensischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen. Und ja, was die vor 15 Jahren gesagt haben, als ich das bei uns im Archiv gesehen hat, ja, das ist mit Blick auf die aktuelle Situation da unten irgendwie etwas, was man sich vielleicht heute wieder wünschen würde, dass es solche Kontakte gibt. Die israelische Schülerin Amit Levi hat damals das in Staffenhagen gesagt.
In Israel leben viele Araber und jetzt habe ich etwas über ihr Leben und ihre Probleme gelernt. Deshalb kann ich sie jetzt besser verstehen.
Ja, wie Magalit Shaham gesagt hat, es ist wichtig, einander kennenzulernen, um Frieden zu haben. Egal um welche Nation es sich handelt. Okay, das war jetzt ein staatstragendes Ende.
Humanistisch.
Tolles, spannendes Thema. Vielen Dank an Heiko Kreft aus dem Hafen-Müritz-Studio in Neubrandenburg, dass du da wieder so tief eingestiegen bist.
Gerne.
Die Redaktion hatte Sebastian Welze. So, einmal durchschnaufen. Ich habe noch ein paar Links in die Shownotes gestellt für euch, wenn ihr noch tiefer in das Thema eintauchen wollt. Das könnt ihr unter anderem auch mit dem Podcast-Tipp. Die Kollegen vom Deutschlandfunk haben nämlich vor einiger Zeit zusammen mit dem Jüdischen Museum in Berlin einen Podcast gemacht. Der heißt Jüdisch in der DDR. Sehr spannend, sehr interessant, wahnsinnig viele Facetten, viele Interviews mit Juden, die in der DDR gelebt haben und was das für sie bedeutet hat. Also eine unbedingte Hörempfehlung und die findet ihr in der App der ARD Audiothek. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.